Ich möchte heute reden über zwei Männer, über Johannes und Jesus. Johannes der Täufer und Jesus. Eigentlich genau genommen möchte ich hauptsächlich auf Johannes schauen. Weil ich glaube, in seinem Leben können wir etwas für uns lernen. Da hat Gott etwas gezeigt. Wir können an Johannes lernen, wie Anspannung, wie Druck aus unserem Leben herauskommen kann. Anspannung kann über ganz unterschiedliche Wege in unser Leben reinkommen. Und ein bisschen Anspannung ist erstmal gut, das macht uns vielleicht lebendiger, da legen wir es so richtig los. Aber wenn die Anspannung immer mehr wächst und zu Verspannung wird, nicht nur körperlich, sondern auch emotional, geistlich, dann wird das ungesund. Anspannung, wie gesagt, kann auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen in unser Leben kommen. Das kann schon auf einer ganz simplen Ebene stattfinden. Ich habe erst heute Morgen eine Geschichte gelesen, wo ein Mann zur Werkstatt gefahren ist und aussteigt und er hat von Autos nicht viel Ahnung und hat dann sich aber so, er ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo es heißt, als Mann solltest du Ahnung von einem Auto haben. Also am besten, du weißt noch, wie man Öl wechselt. Also ich wüsste noch nicht einmal, wo man Öl rauslässt. Aber und so ist er in die Werkstatt gekommen und hat gesagt, ja, mein Auto macht so Probleme in letzter Zeit. Und der Automechaniker, ölverschmierte Hände und so, also man sieht auf den ersten Blick, also der hat öfters ein Auto in der Hand. Der guckt rein und fängt an, sich das Ganze anzuschauen und meint, ja, mit der Verbrennung, das läuft nicht mehr so richtig. Wir sollten erstmal, wahrscheinlich müssen wir die Filter wechseln. Das ist eine erste kleine Maßnahme, um mal zu schauen, vielleicht ist es nicht mehr sauber genug. Und der Mann stellt sich hin, ja, das habe ich mir auch so gedacht. Und so läuft dann das Gespräch weiter und in diesem Mann wächst langsam nach und nach immer mehr der Druck, je professioneller dann dieses Gespräch wird, dass er merkt, ich kann diesen Anschein kaum noch aufrechterhalten, dass ich auch eine Ahnung von Auto habe. Ein Wort kann ich sagen und habe mich vielleicht so versprochen, dass dieser Automechaniker sofort weiß, dass ich keine Ahnung von Autos habe. Deswegen gehe ich gern zur Werkstatt und sage, irgendwas stimmt da nicht, könnt ihr mir helfen? Dann ist gleich klar, ich habe davon keine Ahnung. Ich bin dann natürlich auf die Ehrlichkeit der Automechaniker angewiesen. Ja, also Druck, Verspannung, Anspannung kann unter ganz unterschiedlichen Sachen in unser Leben kommen. Also gerade ich beschäftige mich sehr, sehr stark zurzeit damit, was es heißt, es eigentlich Mann zu sein. Ein ganz spannendes Thema, hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte immer, ja, das ist klar, was es heißt, Mann zu sein. Aber es, wird so rausgestellt, dass Mannsein häufig eben was mit dieser Anspannung auch zu tun hat, dass Männer darauf bedacht sind, wirklich auch die Fassade zu wahren, zu zeigen, hey, ich kann was, ich bin was. Ich habe das persönlich schon die ein oder andere Mal erlebt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe und die mir erzählt haben, irgendwas aus dem Computerbereich, Programmierung, und die mich noch nicht so gut kannten und gedacht haben, ich habe davon keine Ahnung. Und habe manchmal gedacht, oh, was du mir da erzählst, wenn du dich da hören würdest. Aber wir versuchen, so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Also in der Zeit, wo ich mich mit Game Creation, mit so Computerschulungen selbstständig gemacht habe, da habe ich zwischendurch manchmal gedacht, bin ich überhaupt dazu in der Lage, sowas zu tun? Also es geht vielleicht noch eine Woche gut und irgendwann kommt der Knall und das Ding fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Der fachliche Knall ist nie gekommen, bin ich froh drüber. Aber dass ich gedacht habe, da baut sich in mir so eine Anspannung auf. Also das Ganze, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, ist eigentlich eine Nummer zu groß für mich. Das kann ich nicht. Und ich habe gelesen, dass es vielen Menschen so geht, dass sie sich in ihrer Lebenssituation auch immer wieder überfordert fühlen und denken, wie lange kann ich dieses Bild aufrechterhalten? Ja, an Johannes, glaube ich, können wir lernen, ein Stück weit mit Anspannung, die Anspannung aus unserem Leben rauszunehmen. Johannes war jemand, der drei Sachen in seinem Leben gewusst hat. David, würdest du auf die nächste Folie schalten? Und Johannes kennt in seinem Leben drei Dinge. Er kennt das erste, seine Berufung. Das zweite, was Johannes kennt, ist seine Zeit. Und das dritte, was Johannes kennt, sind seine Gefühle. Ich werde darauf noch eingehen. Ich will aber ein bisschen ausholen und mir Johannes anschauen. Johannes der Täufer hat sehr früh schon eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und zwar so früh, dass ich könnte mich an diese Begegnung nicht mehr erinnern, nämlich wenn ich eine Begegnung mit jemandem gehabt habe, als ich im Bauch meiner Mutter war, könnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Die Bibel erzählt, Johannes hatte eine Begegnung mit Jesus, als Maria Elisabeth besucht hat. Beide Frauen waren schwanger. Maria war schwanger mit Jesus. Wir haben es gerade im Glaubensbekenntnis gesprochen. Wir glauben dran, dass Jesus nicht normal gezeugt wurde wie ein Mensch, sondern dass Maria Jesus empfangen hat durch den Heiligen Geist. Und diesen Jesus, der ist in ihrem Körper gewachsen, ganz normal wie eine Schwangerschaft. Und sie hat Elisabeth besucht. Und Elisabeth war auch schwanger mit Johannes dem Täufer später. Und als sie ihn besucht hat, da kam der Heilige Geist über Johannes, der war noch im Bauch seiner Mama. Und das Kind hat gehüpft vor Begeisterung im Bauch. Das muss abgegangen sein da im Bauch. Also ich finde das ja als Vater spannend, als meine Frau schwanger war und so diese Bewegungen dieses Kindes spürbar waren durch den Bauch. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und dieses Kind, das hat gehüpft, das hat gezappelt, das war begeistert. Der Heilige Geist kam über Johannes und hat ihm da schon deutlich gemacht, auf der Art und Weise, wie er es damals verstehen konnte, hat deutlich gemacht, du begegnest gerade Gott selber, dem Herrn dieser Welt. Ja, und so war die erste Begegnung zwischen den beiden. Beide sind geboren worden, sind aufgewachsen auf ganz unterschiedlichen Wegen, Art und Weisen. Und Johannes ist dann in die Wüste gegangen und hat angefangen zu predigen, zu verkündigen. Und man kennt so von ihm, dass er Heuschrecken gegessen hat mit wildem Honig. Es gibt so eine Karikatur, wo man so ein wild aussehenden Typ, der einen Kamm noch nie gesehen hat, so eine Heuschrecke in den Topf Honig tunkt und sagt, lecker. Also Johannes der Täufer, der hat ein Leben gelebt in der Zurückgezogenheit, ich kann mir vorstellen, ein Leben gelebt in der Verbindung zu Gott, um sich auch auf seinen Dienst vorzubereiten, und er hat angefangen zu predigen. Ich will euch das mal vorlesen, und da wird deutlich, dass er seine Berufung sehr genau kannte. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel ab Vers 19, in welcher Weise Johannes auf Jesus hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Wer bist du, Johannes? Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. So deutlich kann nur jemand reden, der weiß, wer er ist. Ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? Johannes, wer bist du? Jetzt könnte Johannes sagen, ja, ich bin ja halt Johannes da und da geboren. Aber hinter der Frage steckt, wer bist du von Gott her? Auch, wozu hat Gott dich berufen? Wer bist du dann, wollen sie wissen. Bist du der Elia? Sie kannten ja, Elia wird wiederkommen und wird den Messias ankündigen, solche Prophetien. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Johannes weiß, ich bin nicht der Elia. Er sagt, also ich bin keine Reinkarnation, sowas, sondern ich bin Johannes. Bist du Elia? Er antwortete, nein, der bin ich nicht. Ja, bist du der Prophet, der kommen soll? Also sie verallgemeinern und sagen, okay, Reinkarnation mit Elia ist nicht, aber vielleicht bist du ja der Prophet, der angekündigt ist, der den Messias ankündigen soll. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Und da wird sehr schnell deutlich, Johannes hat eine sehr klare Sicht auf sich selber. Viele Menschen haben eine Sicht auf sich selber, die mit der Realität oft nicht übereinstimmt. Entweder man hat so eine Sicht auf sich selber, so nach dem Motto, ich ziehe um und wenn ich in eine neue Stadt komme, bricht in dieser Stadt mit mir das Reich Gottes an und übersieht, außer mir gibt es auch noch andere Christen, die Gott dahin geführt hat. Oder der verschobene Sicht, dass Menschen sagen, ich bin so klein und unwürdig und Gott kann mich ja sowieso nicht gebrauchen. Und auch diese Einstellung zeigt, da ist eine verschobene Selbstsicht da. Ich glaube, dass Gott weder die eine extreme Sicht noch die andere extreme Sicht auf dein Leben hat, sondern dass Gott eine klare Sicht auf dein Leben hat und es lohnt sich, diese klare Sicht zu suchen. Es lohnt sich, nach dieser Berufung zu fragen, nach dem, wozu hat Gott mich geschaffen? Und so wurde Johannes gefragt, wer sagst du selber, wer bist du? Also der wollte nicht in irgendein Schema gepresst werden, Elia oder ein angekündigter Prophet, hätte er das ja gesagt. Weil er wusste ja von sich selber, und jetzt greife ich vor, dass er der Vorläufer für Jesus ist. Und weil er das wusste, konnte er auch zu dieser Frage, bist du der angekündigte Prophet? Nein sagen. Weil er wollte nicht in ein Vorstellungsschema von den Leuten reingepresst werden, sondern er wollte in der Berufung leben, die Gott ihm gegeben hat. Und Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, und er bezieht sich jetzt auf die Prophetie, nicht auf irgendwelche dubiosen Vorstellungen, der Prophet, der kommen soll, nein, er bezieht sich direkt auf das Wort Gottes. Er sagt, ich bin, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Herrn, ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie sagten ihnen, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, sagt er. Er hat ja Menschen getauft, die zu ihm gekommen sind und die gesagt haben, ich will mich auf die Ankunft des Messias vorbereiten. Ich will mein Leben neu ordnen. Es ist also eine andere Taufe bei Johannes, als wir als christliche Taufe haben. Die christliche Taufe ist ja, so steht es im Römerbrief, ein hineingetaucht werden in den Tod Jesu und ein mit auferstehen. Da passiert richtig was. Aber die Taufe des Johannes war von einer anderen Ebene, von einer anderen Qualität. Deswegen kommt auch in der Apostelgeschichte diese Situation vor, dass Leute, die die Taufe des Johannes haben, gefragt werden, ja, seid ihr denn schon auf Jesus getauft? Nein? Okay, dann lasst euch taufen. Johannes hat zur Umkehr getauft, als Zeichen dafür, dass Menschen gesagt haben, ich will mein Leben in Ordnung bringen. Ich taufe mit Wasser, erwidert Johannes. Und jetzt blickt er weiter, weit über die normale christliche Taufe hinaus, hin zum Messias. Ich taufe mit Wasser, erwidert Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer der Ortschaften auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Johannes kennt also ganz klar seine Berufung. Er sagt, ich bin die Stimme in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn. Ich bin derjenige, der die Menschen auf den kommenden Messias vorbereitet. Er kannte sehr genau deine Berufung. Es wäre interessant, mal jetzt jeden von euch einen Zettel und einen Stift auszuteilen und mal aufzuschreiben, wer von euch kennt seine Berufung? Warum bist du in Clausthal? Warum bist du in Zellerfeld? Warum? Was für eine Berufung hat Gott für dich? Für das kommende Jahr? Man kann auch größer reden. Manche mögen es ja groß. Welche Berufung hat Gott über dein Leben? Ganz groß. Welche Berufung hat Gott für dich? Kennst du deine Berufung? Wenn du deine Berufung nicht kennst, es lohnt sich, wirklich sich Zeit zu nehmen. Es gibt kein Schema F, keinen Fragenkatalog, die 10 Fragen abarbeiten und dann kennst du deine Berufung, sondern deine Berufung zu entdecken, das ist eine abenteuerliche Reise. Die fängt damit an, dass du zu Gott kommst und sagst, Herr, mir ist klar geworden heute im Gottesdienst, ich kenne meine Berufung eigentlich gar nicht. Aber ich möchte sie kennenlernen. Jesus, nimm mich mit, zeig mir meine Berufung. Ich glaube nämlich, dass Gott für jeden Einzelnen von uns eine Berufung hat. Es gibt eine Berufung auf deinem Leben. Du bist nicht nur da, um zu arbeiten, alt zu werden, irgendwann zu heiraten, Kinder zu kriegen, in Rente zu gehen und dann zu sterben. Gott hat eine Berufung in deinem Leben, die größer ist als du selber, die umgesetzt werden kann, dadurch, dass du mit Jesus unterwegs bist. Johannes hätte ohne das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist so nie mit den Pharisäern reden können, hätte es nie seine Berufung erfüllen können. Er kannte seine Berufung. Dann kam die Taufe von Jesus. Da treffen sie sich, so von den Geschichten her, das zweite Mal, ob sie sich vorher schon öfters begegnet sind, ist mal dahingestellt, aber hier wird wieder erzählt. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Was für eine Schau. Mensch, da kommt einer, vielleicht zwischen Menschen durch und Johannes sieht ihn und vom Heiligen Geist inspiriert, fängt er an zu weissagen, zu prophezeien und sagt, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Oh Mann, Johannes sieht das, was damals kaum jemand oder gar keiner sehen konnte. Nicht einmal später die Jünger, als Jesus gesagt hat, liebe Leute, ich gehe nach Jerusalem, ich gehe ans Kreuz, um zu sterben für die Sünde der Welt, hat Petrus gesagt, alles bloß das nicht. Aber Johannes hat das schon zu diesem Augenblick gesehen. Da kommt derjenige, der dafür sterben wird. Und er sagt weiter, also seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Denn er war schon vor mir da. Er war schon vor mir da. Jesus ist nicht erst im Körper der Maria erschaffen worden, bei der Zeugung. Jesus, die Theologie hat so ein schönes Wort dafür, das heißt Präexistenz. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Also Prä heißt vor, Existenz, also man könnte auch sagen, er hat existiert, bevor überhaupt etwas geschaffen wurde. Er hat keinen Anfang selber. Er ist derjenige, der nie geschaffen wurde. Er ist Gott selber. Er sagt hier, er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der ist größer. Gott ist natürlich größer als Johannes. Nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Also hier sehen wir wieder, er kennt seine Berufung. Weil Israel erkennen soll, wer Jesus ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah, also nach der Taufe, das kann man dann in Matthäus Evangelium zum Beispiel lesen, wie dann die Taufe vonstatten ging. Und hier erzählt er nur weiter, weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat mir gesagt, Gott selber hat zu Johannes gesprochen und hat ihm offenbart, wen er da gerade getauft hat. Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen. Was für ein Bekenntnis. Wow, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Wenn wir auf der Abenteuerreise sind, unsere Berufung zu entdecken, dann wird Gott diesen Weg mitgehen und er wird Offenbarungen schenken. Er wird dich mit auf deiner Suche nach deiner Berufung, warum du hier bist, warum du in Clausthal-Zellerfeld bist, warum du im Harz bist, warum du vielleicht nach Deutschland gekommen bist. Er wird dich mit deiner Suche nach deiner Berufung nicht alleine lassen. Du musst halt nur die richtigen Fragen stellen und so. Sondern er wird Offenbarung schenken. Das ist ein Versprechen. Nur ich lade euch ein, gib nicht auf zu suchen. Er zwingt niemanden dazu, das zu suchen. Wir glauben ja manchmal, ich schicke ein Gebet Richtung Himmel. Herr, warum bin ich da? Kommt nichts. Nee, keine Ahnung, warum ich da bin. Sondern Gott möchte wirklich mit dir auf dem Weg sein. Dich mit hineinnehmen in einen Prozess und dir zeigen, warum bist du da, was ist deine Berufung. Auch wenn wir zum Beispiel am Ende der Predigt wird es ein Gebetsangebot geben. In den seltensten Fällen passiert das, wir beten für jemanden und der sagt, wow, jetzt weiß ich, wozu ich berufen bin. Kann auch passieren. Halleluja, da freue ich mich riesig. Aber das passiert in den seltensten Fällen. In den meisten Fällen hört Gott dieses Gebet und sagt, cool, okay, und jetzt gehen wir los. Dieses Gebet ist der Startschuss und wir entdecken ganz neu deine Berufung. Und Gott geht mit dir auf einen Weg. Von daher, also wenn du während der Predigt so den Eindruck mitnimmst, okay, ja, ich möchte für mich beten lassen, dann nimm das heute wahr. Das kann ein Startschuss sein zu einer abenteuerlichen Entdeckungsreise. Diese Suche neu aufzunehmen. Ja. Nach dieser Begebenheit geht Jesus nach Jerusalem, kommt da aber nicht besonders gut an. Im Johannesevangelium wird erzählt, wie er die Händler aus dem Tempel rausschmeißt und so. Und wir würden sagen, es läuft nicht so gut in Jerusalem für Jesus. Die Pharisäer und die Frommen der damaligen Zeit machen Druck und so. Verlässt Jesus wieder Jerusalem und geht weg. Und in Johannesevangelium Kapitel 3, da lesen wir, wie eine weitere, ja, beinahe Begegnung stattfindet. Eine Sache, wo Jesus und Johannes sich nicht direkt begegnen, aber wo es um diese zwei geht und ihr Verhältnis zueinander. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, seine Zeit. Johannes hat sehr genau gewusst, dass eine Berufung auch an Zeit gebunden ist. Es gibt Zeiten, wo Gott sagt, es ist noch nicht so weit, dass du deine Berufung auslebst. Lerne erstmal, mir treu zu sein. Lerne erstmal, Liebe zu üben. Und dann kommt die Zeit, wo du deine Berufung auslebst. Das musste Paulus, als er Jesus begegnet war, dieser Zusammenstoß da vor Damaskus, wo Jesus als Lichter erschienen ist und Jesus ihm gesagt hat, ich habe dich berufen, unmittelbar danach, da war er noch blind, ich habe dich dazu berufen, als Missionar zu den Heiden zu gehen, das Evangelium nach Europa zu tragen, würde ich jetzt mit meinen Worten sagen. Diese Botschaft hat Hananias diesem frisch bekehrten Paulus gebracht. Aber dann ist Paulus nicht gleich losgegangen in diese Berufung rein, sondern Paulus ist erstmal etliche Jahre still geblieben und hat erstmal lernen müssen. Also auch Paulus war klar, Berufung hat seine Zeit. Und wenn du deine Berufung entdeckst, dann schau danach, ist jetzt die Zeit, diese Berufung zu leben, oder bin ich noch in der Vorbereitung darauf? Gott lässt ja diese Jahre nicht verstreichen, sondern Gott sagt, ich will ganz bewusst mit dir diese Zeit nutzen, um dich dahin zu bringen, wo ich dich haben möchte. Ja. Also in der Stelle wird jetzt deutlich, dass Johannes der Täufer bewusst ist, dass er Zeit kennt, die Zeit seiner Berufung. Ich lese mal vor, also Kapitel 3, Abvers 22. Danach, also Jesus hat vorher Jerusalem, Gespräch mit Nikodemus gehabt, war zwischendurch in Kanaan, Weinwunder, solche Geschichten sind passiert. Und dann heißt es, danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Später wird erklärt, und zwar in Kapitel 4 in den ersten Versen, wird erklärt, Jesus hat gar nicht selber getauft, seine Jünger haben getauft. Jesus tauft später mal selber, aber mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Man nennt es Pfingsten. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, auf Johannes kam ja zu, der wurde irgendwann verhaftet, weil er sich mit dem König angelegt hat. Und die Frau des Königs hat dann gefordert, dass er einen Kopf kürzer gemacht wird, umgebracht wird. Ja, also auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch. Und zwar in Enon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Also der hat nicht mit ein paar Tropfen getauft, sondern so wie das Wort taufen, baptizo im Griechischen, wirklich sagt untertauchen, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dorthin zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Taufen sind ja so ein Teilbereich der jüdischen Reinigungsvorschriften, die vorkommen können. Und die sind dann ins Streit gekommen. Sie wandten sich wegen des Streitgespräches an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, und jetzt kommen sie auf Jesus, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf dem du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm hin. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, sondern es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Du kannst keinen geistlichen Dienst aufbauen, du kannst das nicht machen, wenn es dir nicht vom Himmel her gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sage, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er, Jesus, er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Die Braut ist alle, die an ihn glauben, die Gemeinde Jesu Christi. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams, sagt Johannes, ich. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er wusste, seine Zeit, seine Berufung nähert sich dem Ende. Seine Zeit ist abgelaufen, würden wir sagen. Das, was er tun sollte, dafür, wo er geschickt wurde, das ist erfüllt. Und er hat die Größe zu sagen, Jesus muss zunehmen, ich muss geringer werden. Dazu gehört Größe. Glaubt mir, wenn ich das sage. Ich habe ein ganz triviales Beispiel vor Augen. Es war vor einigen Jahren, als Videobeamer noch eine Besonderheit waren und Laptops, die allerwenigsten hatten. Da gab es schon so nette Programme wie PowerPoint, wo man so Folien machen konnte. Und also von so tollen Programmen, wie wir hier in der Gemeinde haben, Songbeamer, habe ich noch nie was gehört gehabt zu dem Zeitpunkt. Und so habe ich Liedfolien als PowerPoint-Präsentationsfolien gemacht. Also habe selber solche Sachen erstellt und meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Und ich war ja in der Jugendarbeit tätig und in dieser Jugendarbeit hat sich dann ein junger Mann bekehrt und ist zu Jesus gekommen und wollte natürlich dann auch mitarbeiten. Und dann habe ich gesagt, cool, was möchtest du gerne mitarbeiten? Ja, ich schraube immer an Computer rum. Also der hat gerne die Computer aufgeschraubt, dran rumgelötet und solche Sachen gemacht. Habe ich dir gesagt, gut, ich zeige dir, wie man das mit diesen Folien macht. Und habe gedacht, naja, gut, dann kann er da ein bisschen was machen. Es hat keine 3 Wochen gedauert, war dieser Jugendliche mit seinen Folien viel besser als ich. Der hat Folien für Liederzettel gemacht mit farbigem Hintergrund und so, die sowas von genial waren. Also nicht vom Text abgelenkt, aber einfach, es hat ein Auge gut getan, die Dinge anzuschauen. Und ich habe gedacht, Moment mal, dem habe ich das doch erst vor 3 Wochen gezeigt. Und dann ist es wichtig, seine eigene Berufung zu kennen und zu sagen, ich bin nicht hierher berufen worden, um PowerPoint-Folien zu machen. So wichtig diese Liedfolien sind, aber es scheint seine Berufung zu sein. Und er lebt in dieser Berufung und er dient damit den Leuten, die Gott anbeten wollen, weil er diese Folien so macht, dass die Leute den Text klar lesen können und dass sie eine Wohltat sind, mit den Augen diese Folien anzuschauen. Das ist sein Dienst, das ist seine Berufung und nicht meine. Und sich das aber erstmal einzugestehen, selber seine eigene Berufung eben wieder ins Auge zu nehmen und zu sehen, nein, ich habe eine andere Berufung. Das ist wichtig, weil sonst kommen Neid, Ehrgeiz, Missgunst, solche Sachen hinein ins Leben. Johannes kennt also sehr genau seine Berufung und sagt, meine Zeit ist rum, aber Jesus, der muss größer werden. Ich glaube mir, wenn wir eine Gemeinde von Leuten sind, die ihre Berufung wirklich kennen und eben dann sagen können, wow, du kannst so genial dieses oder jenes, das ist genau deine Berufung. Und ich kenne meine Berufung. Und plötzlich ist ein viel stärkeres Miteinander. Wir sehen, wie unsere Berufungen sich gegenseitig ergänzen, wie das Bild Gottes, das Gott von unserer Gemeinde hier hat, sichtbar wird, weil plötzlich diese ganzen lebendigen Steine, diese ganzen Puzzleteile, jeder Einzelne, der hier mitwirkt, an seinen Platz kommt. Deswegen ist es auch wichtig, dass jeder auch seinen Platz findet, weil wenn du deinen Platz in der Gemeinde nicht findest, aus welchem Grund auch immer, dann fehlst du. Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Die Jünger des Johannes des Täufers, die hatten ein Problem damit. Oh Mann, Jesus tauft mehr als du, Johannes. Johannes hat damit überhaupt kein Problem. Er kennt seine Berufung und er kennt seine Zeit. Und das, und ihr habt gemerkt, das, was ich zum Letzt gesprochen habe, das geht in den Bereich Gefühle. Klarzukommen, gefühlsmäßig klarzukommen, dass dieser Jugendliche, den ich die PowerPoint-Präsentationsfolien gezeigt habe, wie das geht, plötzlich besser ist als ich. Das macht was mit mir. Das verändert was in meinen Gefühlen. Und genauso, wenn du jemanden siehst, der was vielleicht besser macht als du, das macht was mit dir. Und dann ist es wichtig, dass du eben Berufung und Zeit kennst. Weil wir fangen oft an bei unseren Gefühlen. Wir fangen oft mit dem letzten Punkt an. Unsere Gefühle. Und dann, jetzt komme ich wieder zu dieser Spannung, was häufig in Leben reinkommt. Dann baut sich Spannung auf. Mensch, aber ich muss doch zeigen, dass ich diese Leadfolien auch gut kann. Und der darf nur alle 14 Tage das machen, sodass ich weiterhin meine Folie machen kann. Nein, sondern ja, wenn ich mit meinen Gefühlen anfange und versuche da zu arbeiten und zu sagen, ich weiß, dass als Christ weiß ich, das ist nicht richtig, also muss ich da was ändern. Und dann fange ich an meinen Gefühlen rumzudoktern. Und dann fange ich an, Schokolade zu essen. Ich liebe Schokolade. Oh, kann ich heutzutage nicht mehr so viel essen. Als Bibelschüler habe ich 2-3 Tafeln am Tag gegessen. Also, die waren lecker. Und ich habe nicht zugenommen. Heutzutage, wenn ich eine halbe Tafel esse, dann sieht das mein Spiegel sofort. Also wenn du bei deinen Gefühlen anfängst und das versuchst irgendwie wettzumachen durch bei mir Schokolade oder ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht übersteigerter Ehrgeiz oder sonstige Sachen. Wenn du versuchst, an deinen Gefühlen rumzudoktern, dann wird dir das nur kurzfristig was bringen. Die Frage, ob überhaupt. Sondern ich glaube, man muss tiefer ansetzen. Es ist besser zu schauen, zu fragen, Herr, wozu hast du mich berufen? Wozu bin ich da? Und dir dann auch die Zeit von Gott zeigen zu lassen. Ich habe in Beröhr bei einer Schulung, bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, der kommt aus einer Gemeinde in Süddeutschland, das sind über 500 Leute in dieser Gemeinde. Diese Gemeinde will zurzeit in den BFP rein Mitglied werden und also in unserem Gemeindebund, die sind bisher frei und sie sagen, wir möchten aber, weil wir sehen, die Strukturen, die Organisation des BFP ist gut. Auch als Gemeinde unter Leiterschaft zu sein, ist gut. Und deswegen wollen wir in den BFP rein. Und der hat von seiner Gemeinde erzählt, sie haben das so, wenn jemand neu in die Gemeinde kommt und es zeigt sich, zum Beispiel jemand hat von Gott die Berufung, im Lobpreis zu dienen, dann sagen die, okay, wir haben bestehende Teams, um da reinzukommen, möchten wir von dir, und dann lassen sie sich in Zeit zeigen, in der Regel so ein Jahr, wir möchten ein Jahr, dass du die Kabel verlegst, die Bühne fegst, dass du wirklich dienst. Und dann lass dir von Gott zeigen, wann die Zeit gekommen ist, dass du wirklich auf der Bühne stehst und zur Gitarre greifst. Ich sage nicht, wir führen das jetzt ein hier. Aber das hat mich beeindruckt. Also wirklich sich die Zeit auch von Gott zeigen zu lassen. Und ich glaube, wenn du auf diese Abenteuerreise gegangen bist und angefangen hast, deine Berufung zu entdecken, und wenn du dir die Zeit nimmst, dir von Gott den Zeitpunkt zeigen zu lassen, auch im Gespräch und Gebet mit anderen, das kann einiges an Druck und Spannung aus deinem Leben rausnehmen. Und das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Plötzlich musst du nicht mehr das darstellen, was du vielleicht gar nicht bist, nämlich ein Möchtegern-Automechaniker, obwohl du gar keine Ahnung von Autos hast, sondern du hast die Freiheit, auch ehrlich dazu zu stehen. Kenne deine Berufung, kenne die Zeit, die Gott für dich hat, und deine Gefühle werden auch in Ordnung kommen. Ja, wir sind mit der Predigt am Ende. Jetzt kommt gleich das Lobpreisteam nach vorne. Und in dieser Zeit, ich lade euch ein, kommt und lasst für euch beten. Macht das Beten nicht, weil man das halt irgendwie macht, sondern wenn ihr sagt, ich möchte mich auf diese Entdeckungsreise begeben, vielleicht zeigt dir Gott gleich im Gebet etwas. Vielleicht stößt aber Gott durch dieses Gebet einfach einen Prozess in deinem Leben an. Aber nutze die Chance, jetzt einen Anfang zu machen. komm nach vorne, lass für dich beten. Chantal wird hier auch mit vorne sein und wir sind bereit zu beten und wir beten es euch an. Kommt. Amen.